Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik an der WU Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit der Geschäftsführerin von Amnesty International in Österreich, Shora Hashemi. Shora ist Juristin und sie war vor ihrer Tätigkeit bei Amnesty in Österreich im diplomatischen Dienst tätig. Ihre Familie, die stammt aus dem Iran und als dort die Proteste unter dem Motto Frauen leben Freiheit begonnen haben, da hat sie hierzulande sehr oft und sehr stark informiert, auf Twitter, in verschiedenen Medien, hat informiert über die Lage iranischer Frauen und über den Kampf der Zivilgesellschaft dort. Und dieses Engagement wurde dann jetzt auch weitergetragen und seit einigen Monaten ist sie eben die neue Geschäftsführerin bei Amnesty. Herzlich willkommen, liebe Shora, schön, dass du heute mein Gast bist.
Hallo, liebe Judith und danke für die Einladung.
Ja, wir sprechen heute in dieser Sonderfolge aus Anlass von 75 Jahren Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Also so alt, kann man sagen, ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte jetzt gar noch nicht, wenn man sich die gesamte Menschheitsgeschichte ansieht. Und deshalb möchte ich dir zum Einstieg so eine ganz allgemeine, vielleicht schon historische Frage stellen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass wir jetzt so etwas haben wie Menschenrechte? Und es gibt ja neben der Allgemeinen Erklärung noch weitere Rechtsdokumente, wo Grund- und Freiheitsrechte aller Menschen verbrieft sind. Wie kam es dazu, dass dieser Prozess, diese Ausverhandlung überhaupt stattfand? Und warum ist gerade auch heute diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte so wichtig?
Also grundsätzlich ist es so, dass die Idee der Menschenrechte eine ganz alte ist. Es hat schon in der Antike Aristoteles von der Selbstbestimmung der Menschen gesprochen. Die Menschenrechtserklärung, wie wir sie heute kennen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die ja 1948 verabschiedet wurde, die war aber tatsächlich eine Antwort auf den Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise auf beide Weltkriege, Erster und Zweiter Weltkrieg und vor allem auf den Holocaust, auf die Gräueltaten der Shoah, die natürlich vor allem die europäische Welt komplett ins Wanken gebracht haben. Und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde 2 Jahre lang verhandelt in den Vereinten Nationen von 1946 bis 1948, wurde dann 1948 angenommen. Damals waren die Vereinten Nationen, die wurden 1945 gegründet eigentlich erst, waren quasi eine sehr junge Organisation mit viel weniger Mitgliedstaaten, 54 Mitgliedstaaten waren das damals. Und das Spannende ist, als die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 angenommen wurden, hat kein Staat dagegen gestimmt. Es haben sich 10 Staaten enthalten, aber es hat keine Gegenstimme gegeben. Das wäre jetzt zum Beispiel bei klassischen UN-Resolutionen fast undenkbar. War aber, wie gesagt, auch eine viel kleinere Zahl, nicht die 193 Mitgliedstaaten, die die Vereinten Nationen heute haben. Und so kam es zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und dieses Dokument ist im Grunde das Fundament auch für viele andere Menschenrechtsdokumente, mit denen wir heute arbeiten, die für die internationale Staatengemeinschaft wirklich maßgeblich sind. Und ich glaube, es ist auch ein wichtiges Fundament für die Arbeit von uns, von Menschenrechtsaktivistinnen, von Organisationen, aber eben auch für Regierungen, die sich natürlich auch daran orientieren.
Wie prekär würdest du sagen, ist denn diese Menschenrechtserklärung heute? Also wie ist es denn bestellt um den Stand der Menschenrechte? Jetzt vielleicht einmal wirklich der globale Blick zuerst. Mit Blick auf Demokratieforschung, wo ich ein bisschen Einblick habe, ist ja der Befund der letzten Jahre im Grunde, dass wir so etwas wie eine Demokratiedämmerung erleben. Also dass es immer schlechter bestellt ist um die Demokratisierung weltweit und dass Demokratien über den ganzen Globus verteilt zunehmend unter Druck geraten. Und das geht natürlich auch Hand in Hand mit der Menschenrechtssituation, mit der Lage der Grund- und Freiheitsrechte in diesen Ländern. Kann man da überhaupt so eine Art Pauschalurteil fällen und sagen, insgesamt sehen wir Menschenrechte weltweit geraten unter Druck oder muss man da einfach wirklich sehr stark auch differenzieren nach Regionen, nach Herkunftsländern und so weiter?
Ich würde sagen, dass die Menschenrechte durchaus weltweit unter Druck geraten. Einerseits, weil, wie du richtig sagst, die Demokratie an sich schwieriger wird. Wir schauen uns auch jedes Jahr diesen Demokratieindex zum Beispiel an von Freedom House. Das ist eine US-Nichtregierungsorganisation, die das jedes Jahr herausgibt, diese Zahlen. Und da waren in den letzten 15 Jahren, war es eher eine Stagnation oder sogar zum Teil ein Rückgang. Also wir verzeichnen wirklich einen Rückgang an liberalen Demokratien weltweit. Und das wirkt sich natürlich unglaublich auf die Menschenrechte aus, weil die, das vielleicht auch noch zu sagen, die Menschenrechte, so wie wir sie verstehen, sind ja liberale Menschenrechte. Also da geht es um wirklich um Individualrechte ganz stark, nicht um Kollektivrechte. Was auch noch für uns zu verzeichnen ist, was die Prekarität der Menschenrechte betrifft, ist, dass viele Menschenrechte immer weniger bekannt sind. Wir haben ja einerseits diesen großen Bereich der politisch-bürgerlichen Menschenrechte, die tatsächlich fast jeder kennt. Jeder weiß, es gibt das Recht auf Meinungsfreiheit, es gibt das Recht auf Versammlungsfreiheit. Aber dann haben wir einen zweiten Block an Menschenrechten, das sind die sozialen Menschenrechte, die sogenannten WSK-Rechte, nennen wir sie, wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rechte. Und gerade um die ist es schlecht bestellt, weil die kaum jemand wahrnimmt als Menschenrechte. Also zum Beispiel das Recht auf Gesundheit, das Recht auf Nahrung, das Recht auf Wasser, das Recht auf Bildung, das sind auch alles Menschenrechte. Und das sind Menschenrechte, die aus unserer Sicht auch immer wichtiger werden, zum Teil, weil sie mit dem Klimawandel zusammenhängen, Recht auf Wasser, Recht auf Nahrung, Recht auf Wohnen, deren Existenz aber vielen gar nicht bekannt ist. Das ist das, was wir immer wieder merken. Und dann gibt es auch noch das Phänomen, das sehen wir in Europa zum Beispiel sehr stark, dass diese altgedienten Menschenrechtsdokumente, nicht nur die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, auch zum Beispiel die Genfer Flüchtlingskonvention, die ja auch im weitesten Sinne ein Menschenrechtsdokument ist, dass die regelmäßig in Frage gestellt werden, dass sie verwässert werden sollen, dass zum Teil Urteile von Gerichtshöfen, die sich auf diese Dokumente beziehen, zum Beispiel Urteile des Europäischen Gerichtshofs Menschenrechte, der sich ja immer auf die Europäische Menschenrechtskonvention bezieht, dass die zum Teil gar nicht mehr umgesetzt werden. Also auch in der Hinsicht würde ich sagen, auch rechtlich erleben wir einen Rückgang der Menschenrechte.
Also da hat man eigentlich zwei Ebenen, kann man sagen. Das eine ist überhaupt einmal festzustellen, wo werden Menschenrechte verletzt, in welcher Form, welche Rechte auch genau. Aber das Zweite ist auch, selbst wenn dann etwa vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte festgestellt wird, hier liegt ganz eindeutig eine Verletzung vor, dann stellt sich die Frage, was bedeutet das jetzt? Also die Umsetzung dieses Urteils, die Durchsetzbarkeit dieser Rechte, auch die Sanktionen, die folgen müssen natürlich bei der Verletzung, das ist, ich kann jetzt wirklich auch nur für die Flüchtlingsrechte sprechen, wo ich mich näher damit beschäftige, gar nicht so einfach in der Realität da draußen, sage ich mal. Also das eine ist sozusagen festzustellen, Menschenrechtsverletzungen liegen vor, aber wie kommt es denn auch dann zur Durchsetzung? Welche Handhabe hat hier Amnesty, welche Rolle spielt hier Amnesty, würdest du sagen, jetzt nicht nur im Awareness-Building, in der Bewusstseinsbildung, sondern auch auf Staaten hinzuwirken, dass Menschenrechte auch umgesetzt, durchgesetzt werden?
Wir haben eine große Rolle, das ist die sogenannte Advocacy, wie wir auf Englisch sagen, da geht es einfach um Lobbying-Arbeit. Lobbying ist immer so ein negativ besetztes Wort, deswegen verwenden das Menschenrechtsorganisationen ungern, aber im Wesentlichen ist es das, was wir tun. Wir sprechen mit EntscheidungsträgerInnen und versuchen sie hinzuweisen, einerseits auf Menschenrechtsverletzungen, versuchen aber auch gleichzeitig, das ist mir immer ganz wichtig, Lösungsansätze auch zu zeigen, also zu sagen, das könnte man besser machen, man könnte dieses Gesetz vielleicht verschärfen oder dieses Gesetz entschärfen, um so die Menschenrechte besser zu wahren. Und der zweite Punkt, wenn es um die Durchsetzung von Menschenrechten geht, da geht es natürlich dann um so, also wirklich Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, um diese Themengebiete. Da versuchen wir vor allem Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren, weil solange wir nichts in der Hand haben, keine Beweise in der Hand haben, können wir natürlich auch nicht rechtsstaatlich dagegen vorgehen. Und das ist ja unser Mittel. Wir arbeiten ja mit zivilen Mitteln. Und wir schreiben sehr viele Berichte, lange Berichte. Wir arbeiten da wirklich auch mit Institutionen zusammen, mit wissenschaftlichen, mit anderen Nichtregierungsorganisationen und versuchen, diese Berichte, die wir schreiben, zu Menschenrechtsverletzungen dann auch vorzulegen, einerseits Regierungen vorzulegen, aber andererseits auch Institutionen wie zum Beispiel dem Internationalen Strafgerichtshof vorzulegen, also eigentlich Institutionen, die dann eine Strafverfolgung zum Beispiel durchführen müssten.
Ich möchte jetzt so ein bisschen vom eher globalen Blick stärker mal auf Europa fokussieren, bevor wir dann konkret nach Österreich schauen. Und in Europa ist ja jetzt ein ganz großes Thema, gar nicht mehr schwelend, sondern ich würde fast sagen schon in voller Blüte, der Aufstieg der Rechtspopulisten. Und wir haben in Europa kommendes Jahr die Wahlen zum Europäischen Parlament. Wir haben auch in Österreich Nationalratswahlen. Wir hatten gerade einige Wahlen in europäischen Nachbarländern und im europäischen Umfeld, mit Blick auf Niederlande beispielsweise, wo die rechtspopulistische Partei von Geert Wilders mit großem Abstand eigentlich einen Erfolg eingefahren hat. Und die Argumentation von Rechtspopulisten, und ich drücke das jetzt sehr laienhaft aus, du wirst das wahrscheinlich viel besser dann auch in Worte fassen können, aber mein Eindruck ist, dass es so eine perfide Strategie gibt, die jetzt vielleicht gar nicht unbedingt darauf abzielt zu sagen, keine Menschenrechte mehr, brauchen wir gar nicht, weg damit, sondern eher diese Universalität von Menschenrechten hinterfragt. Und das ordnet sich ja ein in eine ganz alte Debatte, in dieses bekannte Spannungsverhältnis der Universalität von Menschenrechten, von Grund- und Freiheitsrechten auf der einen Seite und einem gewissen Eigeninteresse des Nationalstaats auf der anderen Seite. Ja, beim Thema Migration und Flucht häufig, ja, jeder Mensch hat das Recht, einen Asylantrag zu stellen, aber der Nationalstaat, der muss ja schon das Recht haben, seine eigenen Grenzen und Anführungszeichen schützen zu dürfen, kontrollieren zu dürfen, wer kommt, zu welchen Bedingungen. Ja. Und das steht dann häufig in so einem Spannungsverhältnis und mir kommt vor, aus rechtspopulistischer Sicht wird dann sehr stark dieses nationalstaatliche Interesse betont und das Recht wiederum, dass der Nationalstaat haben muss, das eigene. Sprich, Menschenrechte ja eh, aber halt nur für bestimmte Menschen. Und was das Ganze ja von der Idee her ad absurdum führt, kann man sagen. Würdest du sagen, das ist jetzt so ein bisschen mein, wie gesagt, laienhafter Befund, dass das zutreffend ist? Also diese Form des gar nicht unbedingt komplett Konventionen aushöhlen wollen, sondern eher eine Art Hierarchisierung zwischen Menschen, zwischen Gruppen einzuführen und zu sagen, alle Rechte für die Hiesigen, vielleicht etwas weniger Rechte für die, die draußen stehen, ja, für die, die nicht ganz dazugehören. Also diese Priorisierung, könnte man sagen, von Menschenrechten, die dann nicht mehr als universal gelten, sondern die für bestimmte Gruppen nur da sind.
Ja, also da kann ich absolut zustimmen. Wir sehen das auf europäischer Ebene, auf globaler Ebene, auch auf nationalstaatlicher Ebene, dass eben diese Universalität der Menschenrechte, die ja diese Erklärung, diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte auch ausmacht, das war ja ihr historischer Gewinn, dass sie das erstmals wirklich festgestellt hat, die Unteilbarkeit der Menschenrechte, dass die laufend in Frage gestellt wird. Also, dass Menschenrechte verhandelbar sein sollen, dass sie nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen gelten. Da wird dann oft unterschieden nach ethnischen Kriterien, nach religiösen Kriterien, auch nach sozialen Kriterien, zum Teil auch ein großes Thema. Also die Gegenüberstellung vermögender Menschen gegenüber armutsbetroffenen Menschen, da geht es auch oft um Menschenrechtsprobleme. Das ist ein ständiges Thema. Unter anderem natürlich bei rechtspopulistischen Parteien auf jeden Fall, weil da natürlich auch die Frage Ausländer versus Inländer dann hineinspielt in diese Menschenrechtsthematik. Das verzeichnen wir ständig. Und ich habe da letztens auch in einem Gespräch den Michel Friedmann erwähnt. Er war kürzlich in Österreich und hat im Parlament gesagt, jeder ist jemand. Und dieses jeder ist jemand, das war dann so eine Debatte in Österreich auch im Diskurs, das ist eben genau diese Unteilbarkeit der Menschenrechte. Also man darf das wirklich niemandem wegnehmen und man darf es auch zu keiner Bedingung machen für irgendjemanden. Also dass irgendjemand etwas sein muss, etwas darstellen muss, um Anspruch zu haben auf die Durchsetzung seiner Menschenrechte.
Mir fällt da immer auch Hannah Arendt ein. Jetzt werden alle lachen, weil ich ständig in diesem Podcast Hannah Arendt zitiere, aber das ist in der Fluchtforschung so. Und die Hannah Arendt hat einmal gesagt, das Recht zur Menschheit zu gehören, das muss in diesen Zeiten, und das waren die 50er, also auch noch sozusagen aus der Erfahrung der Shoah schreibend, hat sie das gesagt, das Recht zur Menschheit zu gehören, muss in Zeiten wie diesen von der Menschheit selbst garantiert werden. Also wir müssen jeden anderen wiederum das Recht garantieren, dass er Teil dieser Menschheit ist. Also diese Unteilbarkeit, diese Universalität, die du ansprichst, das ist etwas, was auch nicht, wie man vielleicht früher gedacht hat, von oben herab göttlich instruiert wird oder durch eine andere Fügung, sondern das sind eigentlich wir selber alle, die dafür sorgen müssen, dass diese Zugehörigkeit gewährleistet ist. Und dadurch auch natürlich in weiterer Folge die Durchsetzung der eigenen Rechte, die jeder Mensch hat, gewährleistet ist.
Ja, völlig stimmt, also auf jeden Fall. Und die Universalität der Menschenrechte, das ist die große Sorge auch, die wir haben, dass die immer mehr verwässert wird, weil es ja auch, wenn diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte in Frage gestellt wird in Europa, kommt ja dann immer als Zweitfrage, naja, könnte man nicht ein neues Dokument machen oder das Dokument, also Paragraphen herausstreichen und ergänzen. Und da ist meine Sorge immer, wenn man das macht, ich hätte grundsätzlich eine gewisse Offenheit, aber dass das dann natürlich in die Richtung geht, dass vor allem die Unteilbarkeit dann eingeschränkt wird.
Das ist auch eine große Diskussion, die mit Blick auf die Genfer Flüchtlingskonvention immer wieder geführt wird. Soll man die aufschnüren, neu verhandeln? Und die große Sorge ist, dann kommen wir nie wieder zu dem Konsens, den wir erreicht hatten, sondern würden immer hinter das Erreichte zurückfallen. Und das ist ja die große Sorge bei vielen Rechten, auch gerade mit Blick auf Minderheitenschutz, Frauenrechte und so weiter, dass man sich leider nicht ausruhen kann auf das Erreichte, weil es geht sehr schnell, dass man wieder dahinter zurückfällt. Also Stichwort auch Recht auf reproduktive Freiheit beispielsweise, was ja auch sexuelle Gesundheit bedeutet, Abtreibungsverbote, die leider immer wieder auch in Europa versucht werden zu institutionalisieren. Das ist natürlich auch eine Gegenbewegung, die man sieht, also eine Art Backlash, könnte man sagen, gegen geltende Menschenrechte.
Absolut, ja. Was wir bei Amnesty immer wieder machen, so als Gedankenspielerei, wir haben ja viele Amnesty-Gruppen österreichweit, die ich immer wieder besuche, und ich habe jetzt in den letzten Monaten Vorträge gehalten zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, und da haben wir genau diese Idee uns ein bisschen überlegt, wie würde eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Zukunft aussehen, und wir sind da auf unglaublich viele neue Themen gekommen, also Geschlechteridentitätsfragen, die Klimakrise, wie wirkt sich die auf Menschenrechte aus, technologische Neuerungen, Stichwort Datenschutz, Daten, also Überwachung, Datensammeln, all diese Dinge. Wie würde man die hineinpacken in eine neue Menschenrechtserklärung? Und das waren immer ganz spannende Tage mit vielen Ideen. Aber am Ende haben wir dann doch immer alle gesagt, würden wir jetzt tatsächlich all das in ein neues Dokument packen, es würde niemals den Konsens der Staatengemeinschaft finden, weil die Staaten, die vielleicht 1948 noch zugestimmt haben, zum Teil in der Form gar nicht existiert haben damals, aber die würden heute nicht mehr zustimmen. Ein Iran, Saudi-Arabien, Russland, China, da gäbe es sehr viele Staaten, die so einem Dokument, so einem umfassenden Dokument eigentlich nicht mehr beitreten würden.
Und was sagt das über unsere jetzigen Zeiten aus, muss man sich da die Frage stellen natürlich. Also wir wissen, geopolitisch ist es sehr, sehr heikel geworden und sehr schwierig geworden. Und gleichzeitig, aber ich habe das jetzt gedacht, wie du diese vielen weiteren Aspekte genannt hast, die auch noch wichtig wären, dass man sie rein verhandelt. Wir haben natürlich neben den geopolitischen Herausforderungen, die sich auf vielen Ebenen zeigen, zum Beispiel auch mit dem Aufstieg der künstlichen Intelligenz eine Herausforderung, die uns im Kern des Menschseins irgendwann betreffen wird. Also auch die Frage, brauchen wir gegenüber der künstlichen Intelligenz, die ja bald mehr können wird, als irgendwelche absurd anmutenden Fotos im Internet zu erstellen, brauchen wir da auch etwas, wo man das spezifisch Menschliche bewahrt, nicht? Also sozusagen fast eine neue Zielsetzung einer Menschenrechtserklärung, wo es nicht nur darum geht, alle dürfen an diesen Menschenrechten teilhaben, sondern auch die Frage, gibt es etwas, wovon man das genuin Menschliche sogar abgrenzen muss, um es zu bewahren? Also ganz, ganz große Fragen am Horizont. Umso wichtiger wäre es, dass man auch zu einem Konsens kommt innerhalb der Staatengemeinschaft. Wie du sagst, das ist leider weit entfernt derzeit. Ich möchte jetzt ganz konkret noch einmal auf Österreich hineinzoomen, weil Österreich ist es so generell, wenn man es jetzt vergleicht, weltweit. Der Stand der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit ist jetzt nicht ganz schlecht, würde ich sagen. Wir sind natürlich immer bei den oberen Ländern mit dabei. Dennoch gibt es gewisse Menschenrechte, die auch hierzulande unter Druck geraten, die hierzulande nicht in der Form umgesetzt und durchgesetzt werden, wie sie sollten. Könntest du da vielleicht ein paar Beispiele geben oder gerne auch etwas allgemein dazu sagen, wie aus deiner Sicht sich die Menschenrechtsdurchsetzung in Österreich über die letzten Jahre hin entwickelt hat?
Ja, also grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht, wir haben in Österreich immer noch eine sehr, sehr gute Lage, also im globalen Vergleich. Aber es gibt hier natürlich auch menschenrechtliche Baustellen. Ein ganz großes Thema ist immer die Frage, also der Themenkomplex Asyl, Migration, Flucht. Das ist für uns auch ein wichtiger Schwerpunkt. Da sehen wir zum Beispiel bei den unbegleiteten, geflüchteten Minderjährigen, da ist sehr, sehr viel zu tun, ist in den letzten Jahren nicht viel passiert. Wir haben eine sehr hohe Zahl an Kindern und Jugendlichen, Jugendlichen, die jedes Jahr ohne Verwandtschaft, ohne Eltern nach Österreich kommen und die sich hier im Wesentlichen selbst überlassen werden, zumindest einige Monate, bis sie zum Asylverfahren zugelassen werden. Das wäre zum Beispiel so eine klassische menschenrechtliche Baustelle, eine nationale, die wir auch bearbeiten. Wir fordern da die Obsorge ab Tag 1. Ist sehr schwierig, das ist eine Kostenfrage auch, aber da sind wir zum Beispiel dran.
Und dann verschwinden ja viele Kinder aus der Statistik, nicht? Also viele werden aufgenommen mittels Asylantrag, scheinen dann auf in der Statistik und wenn es einen Bescheid gäbe, ist der oft nicht mehr zustellbar, weil das Kind gar nicht mehr aufhältig ist in Österreich. Jetzt muss man sagen, die allermeisten Experten gehen davon aus, dass diese Kinder und Jugendlichen selbst und freiwillig weitergereist sind in ein anderes europäisches Land, aber hundertprozentig kann man es nicht sagen. Und da steht auch die Sorge im Raum, Menschenhandel, Ausbeutung und so weiter. Also das sind ja ganz, ganz krasse Themen eigentlich, wie du sagst, wo man das auf den ersten Blick, wenn man das erste Mal hört, gar nicht glauben mag, dass das in Österreich möglich ist, dass über das Jahr hinweg hunderte Kinder eigentlich einfach verschwinden und niemand weiß, wo die aufhältig sind.
Völlig richtig, ja. Also die Zahl von 2022, das war die letzte Zahl, die wir haben, waren fast 12.000 Kinder, die letztes Jahr verschwunden sind. Wie du richtig sagst, der Großteil wird weitergezogen sein in andere Länder, wo es vielleicht Verwandte gibt oder Strukturen gibt. Aber selbst wenn nur 100 oder 200 Kinder von denen in Menschenhandelsketten kommen, ist das schlimm genug. Und das Traurige ist, das interessiert auch tatsächlich nicht mehr viele. Es ist so wirklich diese Einstellung, die wir oft auch mitbekommen, naja, die sind weg, die sind nicht mehr in unserem System drin, es gibt keine Aktenzahl mehr und damit ist das Thema auch erledigt, ja, für österreichische Behörden. Und also das ist tatsächlich eine Baustelle, die zum Teil, und das merken wir auch immer wieder, in der Bevölkerung auch gar nicht so bekannt ist. Also diese Zahl, die ich da nenne, die schockiert die Leute immer sehr. Damit rechnet natürlich überhaupt niemand mit so einer hohen Zahl.
Ja. Du wolltest dann noch weitere Aspekte ansprechen, wo Österreich, ich vermute vielleicht auch im Bereich der Korruption im weitesten Sinne, da geht es ja auch im Wesentlichen dann, vielleicht auch um soziale Rechte, gibt es ja immer in den letzten Jahren, würde ich sagen, sind wir leider im Abstieg begriffen, was jetzt die Durchsetzung gegen Korruption in Österreich betrifft. In diversen Rankings steigen wir da leider über die Jahre hinweg immer schlechter aus. Ist das auch so ein Bereich, auf den Amnesty blickt?
Ja, also Korruption als solches ist sowieso ein Riesenthema und da hatten wir in Österreich in den letzten Jahren ja mehr als genug Skandale. Es wird zum Teil gerichtlich aufgearbeitet, zum Teil auch nicht. Was mit der Korruption ganz stark zusammenhängt, ist dann auch das Thema Pressefreiheit. Und ich glaube, da gibt es wirklich in den letzten Jahren einen gewissen Zusammenhang mit der Tatsache, dass die Pressefreiheit schlechter geworden ist im Hinblick zum Beispiel auf diese Slap-Klagen, auf Einschüchterungsklagen, die ja oft in Zusammenhang mit diesen diversen Korruptionsskandalen dann aufgetaucht sind. Also wo Redaktionen, wo einzelnen Journalistinnen dann auch zumindest angedroht wurde, dass sie geklagt werden, wenn sie über etwas berichten, oft aus diesem Korruptionssumpf, aus diesem Korruptionsumfeld heraus. Also das hat deutlich zugenommen in Österreich, diese Einschüchterungsklagen, diese Androhungsklagen. Beim Thema Medien, Medienfreiheit, Informationsfreiheit, das sind auch alles Menschenrechtsthemen, die dann natürlich mit Korruption irgendwo zu tun haben, wo es um den Zugang zu Informationen geht, also den Zugang für Bürger und Bürgerinnen, den der Staat zur Verfügung stellen muss, wie frei eben auch Medien berichten dürfen, wie Medien finanziert werden. Das klingt jetzt vielleicht alles auf den ersten Blick gar nicht so nach Amnesty, aber das hat schon natürlich auch alles menschenrechtliche Aspekte.
Ich möchte jetzt, weil das ja eine Sonderfolge ist, eine Art Unterrubrik vorstellen, weil wir dieses Mal auch der ganzen Community von der Chefredaktion gemeinsam mit dem Magazin Biber die Möglichkeit gegeben haben, dir Fragen zu stellen, die ich gerne jetzt mitnehme in den Podcast, was jetzt einerseits Menschenrechte insgesamt betrifft, aber auch die Arbeit von Amnesty International in Österreich und global. Und ein paar dieser Fragen, wir werden, befürchte ich, leider nicht alle durcharbeiten können, aber ein paar möchte ich jetzt einbringen, weil die auch sehr, sehr interessant waren. Ich finde, es deutet auch gerade darauf hin, diese Mannigfaltigkeit der Themen, die da aufgekommen ist, dass dieses Vorurteil, gerade junge Menschen, junge Erwachsene, wer nicht interessiert an Politik und an Recht, dass das eigentlich nicht zutrifft, dieses Vorurteil. Also man nimmt da wahr, gerade junge Erwachsene sind heute sehr informiert, sind auch politisch sehr aktiv, sind durchaus auch kritisch tatsächlich und hinterfragen vieles. Und ich beginne vielleicht mal mit einer Frage, die du jetzt schon so ein bisschen auch angeteasert hast oder halb beantwortet hast vielleicht. Du hast erzählt, dass du jetzt auch in den unterschiedlichen Bundesländergruppen von Amnesty, dass ihr da gemeinsam versucht habt, euch vorzustellen, was bräuchte eine neue Erklärung der Menschenrechte. Würdest du sagen, wir werden perspektivisch um eine Überarbeitung nicht herumkommen, auch wenn es schwierig ist? Oder bist du der Meinung, wir können uns diese Diskussion jetzt eigentlich gar nicht leisten, weil sie in einem so gefährlichen Umfeld, in so einem prekären Umfeld stattfindet? Also diese Frage, wie veraltet sind vielleicht manche Aspekte dieser Erklärung, die immerhin 75 Jahre alt ist? Und wo wäre eine Aktualisierung bei allen Schwierigkeiten, die damit einhergehen, wirklich notwendig?
Also ich bin da recht gespalten, muss ich sagen. Ich würde eigentlich aus intellektueller Neugier und weil ich tatsächlich glaube, dass es notwendig ist, weil es viele menschenrechtliche Themen gibt, die 1948 einfach nicht da waren, nicht relevant waren, noch nicht beachtet wurden, würde ich sehr gerne zumindest ergänzen. Also ich würde vielleicht nicht Menschenrechtsdokumente komplett neu gestalten, aber sie ergänzen. Ich würde neue Artikel anhängen, neue Paragraphen anhängen. Gleichzeitig sagt die Pragmatikerin in mir, es ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, weil jetzt in Europa, so wie ich das erlebe, der Rechtspopulismus auf dem Vormarsch ist und dass dann genau die Regierungen wären, wo ich sehr wenig Vertrauen hätte, dass die dann, wenn man das aufschnürt, auch wirklich schauen, dass zumindest das Fundament, die Vision dieser Unteilbarkeit erhalten bleibt. Also ich bin da tatsächlich gespalten. Einerseits notwendig wäre es vielleicht schon bei manchen Bereichen.
Welche um Rechte.
Ich finde alles, was mit dem Thema Klimakrise zum Beispiel zusammenhängt. Ich glaube, da wird in den nächsten Jahrzehnten schon einiges auf uns zukommen, auch was Flucht und Migration betrifft. Da wäre es vielleicht notwendig, auch dieses Recht auf Nahrung, dieses Recht auf Wasser, das tatsächlich irgendwo festzuschreiben. Das sind Menschenrechtsthemen der Zukunft, kann man sagen. Wir erleben es jetzt schon bei Binnenvertriebenen ganz stark. Vielleicht, wir haben jetzt noch nicht die globalen Migrations- oder Flüchtlingswellen aufgrund der Klimakrise, aber in den einzelnen Ländern tatsächlich schon. Das wäre für mich so ein Thema, das auf jeden Fall aufzunehmen wäre in ein Menschenrechtsdokument. Aber wie gesagt, da überwiegt jetzt noch ein bisschen die Furcht davor, dass dann anderes dafür wegfällt, was auch wichtig wäre.
Ja, es ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Also ich stimme dir dazu. Ja? Also das sagt man auf der einen Seite, fallen einem wahrscheinlich gleich viele Themen ein, die wichtig wären, abzubilden und festzuhalten. Aber derzeit die Gemengelage ist eine sehr, sehr schwierige. Ja? Also gerade mit Blick auf internationale Staatengemeinschaft, neue Blockbildung, wie viele sagen, das macht es nicht unbedingt leichter, zu einem Konsens zu kommen. Du hast ja auch erwähnt, gerade einstimmige Beschlüsse sind eigentlich, gehören der Vergangenheit an. Man hat einfach viel mehr Gegenstimmen und das Vetorecht wird viel stärker auch wieder eingesetzt tatsächlich. Und da steht zu befürchten, dass man dann eher einen Rückschritt als einen Fortschritt erzielt. Ich habe noch zwei ganz konkrete Fragen, die sich jetzt auf spezifische Menschenrechtssituationen in bestimmten Ländern beziehen. Und das eine ist die aktuelle Lage im Iran, wo du ja sehr viel Einblick hast und du hast ja hier in Österreich, warst du, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Stimme, auch um zu informieren, was den Protest dort betrifft. Jetzt ist das Ganze aus meiner Wahrnehmung heraus so ein bisschen in den Hintergrund geraten, einfach weil wir so, so viele andere Konflikte weltweit haben, dass man gar nicht mehr hinterherkommt in diesem täglichen News-Cycle und das Ganze eben vom Krieg im Nahosten, Ukraine, Russland und so weiter immer mal wieder überlagert wird. Wie ist denn derzeit die Lage im Iran? Wie steht es da um die zivilgesellschaftlichen Proteste und vor allem auch die Frauenrechte dort?
Also die Lage im Iran würde ich generell insgesamt immer wie einen Druckkochtopf beschreiben. Es ist, der Deckel ist drauf, aber es brodelt unter der Oberfläche und das gilt im Iran sowieso schon für die letzten Jahre. Letztes Jahr ist quasi der Kochtopf mal explodiert, jetzt ist der Deckel wieder drauf. Aber Es tut sich natürlich unter der Oberfläche weiterhin sehr viel. Das Thema der Zwangsverschleierung, das stand ja sehr stark auch im Mittelpunkt dieser Protestbewegung letzten Jahres. Das ist aus meiner Sicht der einzige wirkliche Erfolg, den man verbuchen konnte, dass jetzt tatsächlich in vielen Städten des Iran Frauen sich einfach so kleiden, wie sie möchten. Wenn es aber um konkrete politische Änderungen geht, also wirklich Richtung eine neue Regierung, Richtung Demokratie, Richtung Freiheit, da wurde einfach noch nicht genug erreicht. Ich glaube aber, dass es im Iran sowieso immer eine Frage der Zeit ist, bis der nächste Protest losgeht. Das Land steht wirtschaftlich sehr schlecht da, ist außenpolitisch isoliert. Wir haben eine sehr junge Bevölkerung, die säkular ist, die weltoffen ist, die eigentlich faire und freie Wahlen möchte und nicht dieses theokratische Modell, dieses religiöse Modell. Das heißt, für mich ist es wirklich eine Frage der Zeit, bis sich da wieder was tut. Und ich finde es ganz wichtig, dass die Protestbewegung im Iran, also letztes Jahr mal stattgefunden hat, dass sie ganz stark von Frauen getragen wurde unter diesem Motto Frau, Leben, Freiheit. Und dass es eine Protestbewegung ist, die auch ganz stark signalisiert hat, dass es ihr wirklich um Freiheit und um Demokratie geht. Das ist jetzt so der Stand der Dinge.
Also da ist schon zu erwarten, dass die Zivilgesellschaft dort, die ja sehr stark ist und ja auch erstarkt ist über die letzten Monate, sich damit nicht zufrieden geben wird, sondern wie du sagst, das brodelt eigentlich immer so weiter im Hintergrund und wird irgendwann wieder aufbrechen.
Ich gehe ganz stark davon aus. Wir haben jetzt Wahlen im Frühjahr 2024. Das ist ja im Iran eine schwierige Sache, weil nur bestimmte Leute zugelassen werden, aber das könnte wieder ein Auslöser für Proteste sein. Und wir haben einen Revolutionsführer, also einen Staatschef, der bald 85 wird. Also auch sein mögliches Ableben in den nächsten 1, 2, 3 Jahren könnte dann wieder was auslösen.
Und natürlich über den Iran hinaus war meine Wahrnehmung, dass diese Protestbewegung auch vielen anderen Protestbewegungen weltweit wirklich wieder mehr Motivation und Kraft gegeben hat. Also es war, ich verwende ungern dieses Wort inspirierend, weil da denkt man irgendwie so an Duftkerzen und ich weiß es nicht, Motivational Quotes, aber es war natürlich in der Form wirklich inspirierend für andere zivilgesellschaftliche Bewegungen, die es vielleicht noch nicht so weit gebracht hatten, im Sinne von noch nicht so große Kraft entfaltet haben, vielleicht doch die ersten zarten Pflänzchen erst sind in bestimmten Ländern, wo die Tradition der Zivilgesellschaft noch nicht so lange zurückreicht. Da kommt mir vor, hat das wirklich sehr viel, wirklich einen Schub gegeben, weil man sich auch immer wieder in anderen Kontexten genau auf diese sehr mutigen Frauen dort bezogen hat und gesehen hat, ja, da ist eine Veränderung möglich, die schwierig ist. Menschen sind auch ums Leben gekommen, das geht immer einher mit Blut, Schweiß und Tränen, dieser Kampf um Gleichberechtigung und gleiche Rechte. Aber dass auch dieser Hoffnungsschimmer am Horizont wirklich da ist und vor allem, dass das über eine lange Dauer hinweg weitergetragen wurde. Also ich glaube, dieser Effekt nicht nur für den Iran, sondern darüber hinaus, das ist auch nicht zu minder einzuschätzen wahrscheinlich.
Ja, völlig. Also wir erleben das in der Region einerseits, dass zum Beispiel in Afghanistan dann auch auf einmal protestiert wurde. In Syrien zum Teil hatten wir auch Bilder. Aber auch außerhalb. Also es haben mich so viele Leute im letzten Jahr auch kontaktiert, gewöhnliche Österreicher und Österreicherinnen, die nie großartig politisch aktiv waren, die mir einfach erzählt haben, wie sehr sie das auch inspiriert, um das Wort zu verwenden, dass da Frauen so mutig sind und für ihre Rechte eintreten. Und ich hatte auch wirklich manchmal das Gefühl, dieses Frau, Leben, Freiheit, das zieht so als Motto um die Welt und motiviert auch sehr viele, sich selbst in irgendeiner Form zivilgesellschaftlich zu betätigen.
Also das heißt, es gibt mit Blick darauf durchaus auch Hoffnung, dass man etwas bewegen kann, weil das ist ja auch diese große Frage von zivilgesellschaftlichem Engagement. Bringt sich das irgendwas? Manchmal, wenn man da in den Mühen der Ebene ist, ist es schwierig, diese Motivation zu behalten. Und ich glaube, auch mit Blick auf den Iran sieht man, ja doch, einen langen Atem braucht man. Den braucht man, glaube ich, in allen zivilgesellschaftlichen Protestbewegungen. Aber die Veränderung, die ist auch in diesen Zeiten weiterhin möglich. Ja, wir nähern uns da auch geografisch schon einem anderen großen Konflikt, der seit dem 7.10. ganz stark das Weltinteresse beherrscht. Und es gab sehr, sehr viele Fragen zum Krieg im Nahosten und auch der Frage, und dies nicht unheikel, der Positionierung von Amnesty International. Wobei man sagen muss, dass sich Amnesty International global da ja auch wieder anders äußert und positioniert, als das Amnesty International in Deutschland und Österreich machen, was natürlich vor allem auch damit zusammenhängt, welche Rolle Deutschland und Österreich im Zweiten Weltkrieg und in der Shoah gespielt haben. Wie würdest du, wenn du es wirklich auf einen, nicht einen Satz, aber auf den Punkt bringen musst, Wie ist die Position von Amnesty International in Österreich mit Blick auf den Krieg im Nahen Osten?
Also unsere Positionierung, das ist zumindest mein ganz großer Ansatz, ist ausgewogen zu bleiben. Amnesty ist ja an sich eine politisch wirklich neutrale Organisation. Wir sind parteiisch, wenn es um Menschenrechte geht, um die Einhaltung von Menschenrechten, und wir solidarisieren uns mit Opfern von Menschenrechtsverletzungen. Aber wir versuchen, nie parteiisch zu werden und quasi einer Seite zuzugestehen, dass sie Recht hat, oder andere Seite quasi zu erklären, dass sie Unrecht hat. Und das ist der Ansatz, den ich auch verfolgen möchte beim Israel-Gaza-Konflikt oder Israel-Hamas-Konflikt. Das ist sehr schwierig, muss ich sagen, aktuell, weil es auch sehr stark eingefordert wird von der Öffentlichkeit, in sozialen Netzwerken, dass man sich auf eine Seite stellt, dass man einer Seite quasi zuspricht, absolut im Recht zu sein. Und das ist etwas, was wir nicht können und nicht machen und auch nicht wollen. Und ich glaube, es wäre auch falsch für eine Menschenrechtsorganisation, weil es natürlich immer Opfer auf beiden Seiten gibt. Und in dem Fall hat das Ganze ja wirklich mit einem Zivilisationsbruch begonnen, mit einem Massaker der Hamas. Und das haben wir als Amnesty Österreich auch ganz klar so benannt. Wir haben es auch verurteilt, das war mir auch ganz wichtig, weil da auch immer die Frage kommt nach der Kontextualisierung. Aber ich fand, dass das in diesem ersten Moment nicht die richtige Frage ist und auch nicht der richtige Zugang ist. Man muss das mal verurteilen. Man muss sagen, das, was passiert ist, ist furchtbar. Und das ist, glaube ich, für die jüdische Community weltweit nach der Shoah das schlimmste Ereignis gewesen. Und das muss man auch, glaube ich, akzeptieren und auch diese Trauer und diesen Schock akzeptieren. Jetzt sind fast 2 Monate vergangen, ich glaube 7 Wochen etwa vergangen, und jetzt ist es so, dass Israel sein Recht auf Selbstverteidigung ausübt. Das ist auch klar und dazu stehen wir auch. Das ist auch völkerrechtlich verbrieft. Gleichzeitig muss man sagen, dass mittlerweile aus einer völkerrechtlichen Sicht, die wir uns natürlich anschauen als Menschenrechtsorganisation, das Ganze nicht mehr verhältnismäßig ist. Also ich sehe da jetzt wirklich schon ein Problem, was die Verhältnismäßigkeit betrifft, diese hohe Zahl an getöteten Menschen. Und das thematisieren wir tatsächlich schon. Wir haben auf unserer Website zum Beispiel einiges. Wir haben diese Aufforderung zur humanitären Feuerpause, gleichzeitig aber auch die Aufforderung an die Hamas, die Geiseln freizulassen. Also auch da ist unser Ansatz ein ausgewogener, dass wir also natürlich die Hamas verurteilen und die Hamas auch auffordern, die Geiseln zum Beispiel freizugeben. Aber gleichzeitig glauben wir, dass wenn jetzt langfristig so weitergekämpft wird, ist Gaza irgendwann völlig kaputt. Also ich glaube, es ist jetzt schon ziemlich verwüstet. Man müsste sich jetzt, glaube ich, eigentlich schon überlegen, wie es weitergeht mit der Verwaltung. Also diese politischen Fragen, die wären aus meiner Sicht jetzt auch zu stellen. Ich war ja lange auch im Außenministerium. Das heißt, ich habe auch immer diesen geopolitischen Blick auf die Sachen, nicht nur den menschenrechtlichen. Ich finde, das wären zum Beispiel jetzt momentan schon Fragen, die man stellen und beantworten müsste. Ja, also das ist so unsere Positionierung. Versuchen, ausgewogen zu bleiben und sich eher auf die Opfer zu konzentrieren und weniger auf die politische Rahmenbedingung, weil die tatsächlich nicht ganz unser Mandat ist.
Also auf der einen Seite könnte man sagen, ist es ja fast trivial zu sagen, wir sind dafür, dass Menschenrechte von Israel gewahrt werden, aber auch von der Gegenseite gewahrt werden. Wir sind der Meinung, dass sowohl die Menschenrechte von Israelis, und da gibt es ja sowohl jüdische als auch arabische Israelis, muss man sagen, ja, das ist auch ganz, ganz wichtig zu betonen, aber gleichzeitig auch die Menschenrechte in Gaza, der Zivilisten. Aus meiner Sicht darf man auch nicht vergessen, auch Soldaten sind Menschen. Natürlich gilt da das Kriegsrecht, aber auch das sind Opfer eines Krieges. Auch das ist wichtig zu sagen. Aber vorrangig der Blick auf Zivilisten und Zivilistinnen und dass die Menschenrechte auf beiden Seiten gewahrt werden sollen. Was finde ich so ein bisschen, da würden wahrscheinlich sehr viele sagen, ja, also diesen Konsens hoffe ich, dass alle Menschen jetzt nicht nur in Österreich, sondern weltweit mittragen würden. Im Detail ist es dann immer schwierig, merke ich, einerseits in der politmedialen Auseinandersetzung. Über Social Media braucht man, glaube ich, gar nicht reden. Ganz, ganz schwierig. Ich finde auch dieser ständige Aufruf, sich doch bitte zu positionieren, den ja absurderweise nicht nur Menschenrechtsorganisationen abbekommen, sondern auch Influencer, die normalerweise was zu, ich weiß nicht, nachhaltiger Mode posten, sollen sich dann bitte auch positionieren. Und gleichzeitig wird dann aber kritisiert, du bist ja keine Expertin oder kein Experte zu dem Thema, sag nichts. Also irgendwie geht geht sich dann beides auch nicht aus miteinander. Und was ich aber finde, was hier gerade beim Nahostkonflikt oder beim Krieg im Nahost so aufbricht, ist eine ganz, ganz schwierige Frage, die auch schwierig zu vermitteln ist und heikel ist. Und das betrifft im Grunde Themen wie das absolut geltende Folterverbot, wo man sagen muss, zu Ende gedacht, ich sage immer, auch ein Arschloch hat Menschenrechte. Das ist sehr schwierig zu akzeptieren. Und das ist aber, finde ich, die eigentliche Errungenschaft dieser zuvor erwähnten Universalität der Menschenrechte. Das heißt, ein Mensch, und ich spreche jetzt vor allem mit Blick auf Asyl und Migration, wo es einfach sehr deutlich wird, dieses sogenannte Non-Refoulement-Prinzip, ein Mensch darf nicht in ein Land zurückgestellt werden, wo ihm Folter, Verfolgung oder schwere Menschenrechtsverletzungen drohen. Und das gilt mitunter auch für Menschen, die leichte Straftaten zum Beispiel begangen haben oder wo wir der Meinung sind, auch das ist ja leider schon Teil des Diskurses, der ist uns jetzt nicht sympathisch. Ja. Und diese Frage, diese Abwägungsfrage, was es bedeutet, dass es absolut geltende Menschenrechte gibt, ja, die man auch nicht so einfach durch ein strafrechtliches Delikt verwirken kann, sondern die absolut gelten, finde ich unglaublich schwierig in der Vermittlung. Also jetzt nicht nur mit Blick auf diesen aktuell ausgebrochenen Krieg, sondern generell. Und das scheint mir, dass das auch eine Frage ist, wo vielleicht die Bildung über Menschenrechte noch Luft nach oben hätte, wirklich zu erklären und deutlich zu machen, was das denn bedeutet, wenn man sagt, es gibt ein absolut geltendes Folterverbot, es gibt Menschenrechte, die hat jeder, selbst wenn er gewisse Handlungen getätigt hat. Würdest du auch sagen, das ist so eines dieser ganz schwierigen, auch heiklen Bereiche, wenn es um Menschenrechtsvermittlung geht?
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde gerade der Israel-Gaza-Konflikt zeigt das wirklich ganz deutlich, weil jeweils die eine Seite der anderen Seite im Grunde diese Universalität ja auch zum Teil absprechen möchte, je nachdem, wie man eben steht. Und wie du richtig sagst, die Menschenrechte gelten wirklich für alle, auch die, die Dreck am Stecken haben, die furchtbare Einstellungen haben, Meinungen haben, die wir nicht aushalten fast, weil die so schlimm sind. Aber auch die darf man nicht zu Tode foltern. Und ich merke eben zunehmend, also in sozialen Netzwerken sowieso, dass da auch Hemmungen fallen, Dinge zu fordern, die zum Beispiel tatsächlich Folter darstellen würden, wenn es die richtige Person trifft oder wenn es die richtige Personengruppe trifft. Und das ist natürlich etwas, was mir Sorge macht, was uns als Menschenrechtsorganisation Sorge macht. Und diese Polarisierung, die trägt natürlich dazu bei, dass man diese Unteilbarkeit der Menschenrechte immer mehr in Frage stellt.
Also das ist auch so eine ganz, ganz große Baustelle wahrscheinlich oder ein Bereich, wo wahrscheinlich mehr Fokus und auch mehr Ressourcen hingelegt werden müssen, meine ich. Einerseits die Vermittlung, was das bedeutet, aber dann leider wohl auch diese harten Diskussionen führen zu müssen, also auch vielleicht deutlich zu machen. Das kommt mir immer öfter so vor, wirklich klar zu machen, was denn auch diese absolut geltenden Rechte meinen und dass da auch, wie du sagst, Hemmungen fallen, rote Linien überschritten werden von Menschen, die vielleicht ursprünglich einmal von einem Punkt gestartet sind, der wohlmeinend war, nämlich die Rechte der anderen Seite zu bewahren, auf dieses Leid hinzuweisen, aber dann in einer Eskalation der Argumentation absolut diese Menschlichkeit jedes und jeder Einzelnen der Gegenseite nämlich außer Augen verlieren.
Ja, völlig richtig. Also es eskaliert tatsächlich. Es ist ein bisschen eine vergiftete Diskussionskultur. Und ich wundere mich manchmal auch, wenn, wie du sagst, an sich vernünftige Menschen da so ein bisschen abdriften schon und, wie gesagt, auf die Basis Menschenrechte der anderen vergessen, in diesem guten Willen der einen Seite etwas Gutes zu tun und sie zu unterstützen. Und ich finde, das ist wirklich die große Herausforderung auch bei dieser Geschichte.
Und ganz stark haben wir es natürlich auch bei diesen, also das ist ja immer so das vermeintliche Patentrezept, das man aus österreichischer Sicht gerne gibt, mit Blick auf, was tut man mit Pro-Palästina-Demonstrationen, was tut man aber auch mit dem aufbrechenden Antisemitismus, der da manchmal mitschwingt, nicht immer, abschieben. Ne? Also das ist so das Patentrezept, komm, was eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun, würde ich jetzt einmal sagen, oder sehr wenig kann das nur zu tun haben, oder aber Grenzen dicht, kein Asyl mehr, wo manche wohl bewusst darauf vergessen, dass viele Menschen, die 2015, 16 zu uns gekommen sind, genau eben vor Islamisten und Extremisten geflohen sind. Also das ist, glaube ich, auch eine wichtige Ebene der Debatte, die ausgeblendet wird. Und mir kommt immer vor, wir tun leider etwas, was die Hamas-Terroristen wollen, dass wir tun. Wir betreiben die totale und weitere Polarisierung auch der europäischen Gesellschaft. Und wir tun damit eigentlich diesen Terroristen einen Gefallen. Wir tappen in ihre Falle, könnte man sagen. Weil das ist ja auch ein erklärtes Ziel eines solchen terroristischen Attentates, dieses Pogroms, zu versuchen, dass das auch eben genau diese Auswirkungen weltweit hat und dass Demokratien dadurch noch weiter unter Druck kommen, dass auch europäische Gesellschaften weiter auseinanderklaffen. Und ich glaube, diesen Gefallen sollte man gerade den Hamas-Terroristen wirklich nicht tun, sondern sich auf die offene Gesellschaft und auch auf eine Form der demokratischen Kultur und des demokratischen Ausverhandelns verständigen.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und während du jetzt geredet hast, ist mir eingefallen, dass ja auch, das weiß ich aus meiner Erfahrung letztes Jahr von meinem Iran-Aktivismus, dieser Faktor der Destabilisierung, das ist tatsächlich was, was Regime dieser Art ja immer machen. Das haben die Iraner letztes Jahr auch zum Teil versucht, eher online. Und das versucht jetzt auch natürlich die Hamas in Europa, in der westlichen Welt, in der sogenannten westlichen Welt, dass man die Menschen natürlich gegeneinander aufbricht. Und man merkt das dann auch an diesen Demonstrationen, wie sie dann auch medial dargestellt werden, wie sie auch tatsächlich sind. Wobei ich vielleicht noch sagen muss, als Menschenrechtsorganisation, wir passen da auch immer ein bisschen auf, auch die Demonstrationen gleich zu verurteilen, weil natürlich auch die Versammlungsfreiheit nicht gleich komplett eingeschränkt werden darf. Wenn Dinge passieren, die strafrechtlich relevant sind, das ist klar, wenn antisemitische Parolen skandiert werden, auf jeden Fall. Aber wir wollen natürlich schon das Recht auf Protest auch geschützt wissen, dass Menschen natürlich für eine Meinung schon auch auf die Straße gehen dürfen, die auch kundtun dürfen im Rahmen des Rechtsstaats.
Das ist vielleicht eigentlich eine gute Überleitung, weil ich habe mir jetzt gedacht, wie bringen wir dieses Gespräch doch noch zu einem hoffnungsfrohen Abschluss mit Blick auf die vielen Situationen weltweit, wo Menschenrechte unter Druck geraten. Und ich glaube, die einzige, möchte ich fast sagen, Handlungsableitung, die hier im Raum steht, ist, dass man sich für Menschenrechte engagiert. Und das kann man nicht nur, aber vor allem auch, würde ich sagen, bei Amnesty tun. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn ein Zuhörer, eine Zuhörerin sich denkt, ich möchte etwas dafür tun, dass wir auch in 10, 20, 30 Jahren noch diese Menschenrechte haben, auf die wir uns vor 75 Jahren verständigt haben. Ich möchte eintreten, entweder in Österreich oder auch global, für Menschenrechte, für Grund- und Freiheitsrechte. Wie gelingt das denn, wenn man bei Amnesty andocken möchte?
Also man kann bei uns auf verschiedene Arten andocken, die Zeit haben, die auch Zeit investieren wollen, können in einer unserer Gruppen tätig werden. Wir haben ja etliche Gruppen, also in Österreich weit, weltweit auch, aber vor allem österreichweit. Wir haben in Wien einige Gruppen, die zum Teil generell arbeiten zum Thema Menschenrechte. Dann haben wir auch in Wien ein Netzwerk Frauenrechte, die arbeiten eben nur zum Thema Frauen, Gleichstellung. Wir haben eine Jugendgruppe in Wien, wir haben in Vöcklabruck eine in Salzburg. Also wir haben auch eben Jugendgruppen für Studenten, Studentinnen und zum Teil auch für jüngere Leute noch. Die sogenannte Generation Z ist bei uns auch vertreten. Also das ist möglich. Man kann bei uns aber auch, man kann nur spenden, wenn man zum Beispiel keine Zeit hat, aber gerne uns so unterstützen will. Wir sind ja tatsächlich auch eine Spendenorganisation. Wir bekommen keine Förderungen oder staatliche Gelder. Man kann aber uns zum Beispiel auch einfach online unterstützen. Wir haben sogenannte Urgent Actions. Wenn zum Beispiel irgendwo auf der Welt Leute kurz vor der Hinrichtung stehen, dann verschicken wir das an unser weltweites Netzwerk. Wir haben etwa 10 Millionen Menschen, die bei Amnesty weltweit registriert sind. Und dann kann man wirklich mit einem Klick so eine Petition unterschreiben und dann wird eine E-Mail geschickt an die Behörden dieses Landes. Die werden aufgefordert, eine Hinrichtung nicht durchzuführen. Also man kann uns auch so unterstützen. Und dann organisieren wir auch immer wieder Veranstaltungen in ganz Österreich, von Filmvorführungen über Mahnwachen.
Bis hin zu Lesungen.
Wir hatten jetzt einen Kleidertausch bei uns im Amnesty-Büro, die Lesung mit dir. Genau, also wir machen unglaublich viel. Unser Büro in Wien ist sehr aktiv, wir sind doch 50 Leute, das ist gar nicht so wenig, also gerade für Veranstaltungen und so weiter. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten, sich bei uns zu engagieren. Man kann uns einfach schreiben, uns auf der Website kontaktieren, uns anrufen, alles möglich.
Wir werden die Website auch in die Shownotes stellen und da findet man dann alle weiteren Infos auch. Und ich finde schön, dass du gezeigt hast, es gibt ein Spektrum. Also auch die, die nicht mit übermäßiger Tagesfreizeit gesegnet sind, das ist ja je nach Lebensphase ganz unterschiedlich, auch die können einen Beitrag leisten. Und manchmal wirkt es vielleicht wie ein kleiner Beitrag, aber es ist ja auch in der Menge, wenn viele sich engagieren und vor allem, wenn deutlich wird, vielen Menschen hierzulande sind die Menschenrechte ein Anliegen, dann erhöht das ja auch wieder den Druck auf Regierungen, nicht nur in Österreich, sondern weltweit, meine ich.
Liebe Shora, zum Abschluss möchte ich dir eine ganz allgemeine, aber ich glaube sehr wichtige Frage stellen. 75 Jahre Menschenrechte, um die es nicht überall auf der Welt gut bestellt ist. Was gibt dir in Zeiten wie diesen Hoffnung?
Mir gibt Hoffnung, also erstens mal kann man ohne Hoffnung diesen Job gar nicht machen, aber mir gibt vor allem Hoffnung jedes einzelne Mal, wenn ich mitbekomme, dass unser Engagement dazu geführt hat, dass wir wen gerettet haben. Also wenn wir dann hören, irgendjemand ist doch nicht hingerichtet worden, jemand ist freigekommen, haben wir auch immer wieder politische Gefangene, die entlassen werden. Das gibt mir wirklich Hoffnung und ich finde, das ist, glaube ich, eine jüdische Weisheit, die sagt, wenn du einen Menschen rettest, rettest du die ganze Welt. Und so fühlt sich's für mich tatsächlich an.
Sehr schöner Abschluss unseres Gesprächs. Vielen lieben Dank, Shora, für deine Zeit und dass du heute mein Gast warst. Es war wirklich wunderschön, mit dir darüber zu sprechen. Ich glaube, ein sehr wichtiges Gespräch. Es gibt viel zu tun, aber es gibt auch Hoffnung. Das hast du uns jetzt zum Schluss noch mitgegeben. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Und vielen Dank euch fürs Zuhören und mit dabei sein. Und ich freue mich, wenn ihr dann beim nächsten Mal auch wieder reinhört bei Aufnahmebereit. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen, der MA7, der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.